Ja, so schnell platzen Träume. Die Familie Habelützel hat es ja nicht einfach, sehen wir. Zuerst so ein Traum, der sich erfüllt, und dann wird er plötzlich zum Albtraum. Zuerst die große Freude über die wundersame Vermehrung des Aktienpakets und was sie alles machen wollten. Endlich waren sie in der Lage, ihre Träume zu erfüllen. Jedoch ist es sehr fraglich, ob, wenn sie das alles gemacht hätten, was sie sich vorgenommen hatten mit diesen 50.000 Franken, glaube ich, wären sie genau am selben Punkt wieder gelandet wie jetzt. Eine Verhaltensweise wird hier deutlich, die man bei vielen Leuten feststellt, die unverhofft zu viel Geld kommen. Sie geben sich der Illusion hin, jetzt können wir uns alles leisten. Dann kaufen sie, machen Ferien und plötzlich stehen sie vor einem riesen Schuldenberg. Die gewonnene Million verwandelt sich öfter, als man denkt, in einen großen Schuldenberg. Habelützels waren wenigstens für einen Moment außerordentlich glücklich. Sie hatte plötzlich den besten Mann des Universums, nicht nur der Welt, nicht nur der Schweiz. Soll mir auch niemand sagen, dass Geld nicht glücklich macht. Natürlich kann Geld zum Glück beitragen. Es sind meistens die Leute, die viel Geld haben, die sagen, Geld bedeutet mir nichts. Warum sagen sie das? Weil sie haben genug. Von dem, was ich genug habe, bedeutet mir das nicht mehr so viel. Mir ist natürlich auch bewusst, dass man mit Geld nicht alles haben kann. Ein Freund schrieb mir folgendes Mail: Mit Geld kannst du ein Haus kaufen, aber kein Heim. Du kannst ein Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Du kannst eine Uhr kaufen, aber keine Zeit. Du kannst ein Buch kaufen, aber kein Wissen. Du kannst Medikamente kaufen, aber keine Gesundheit. Du kannst Blut kaufen, aber kein Leben. Also du siehst, Geld ist nicht so bedeutungsvoll. Im Gegenteil, Geld verursacht oft Schmerz und Leid. Ich sage dir das, weil ich dein Freund bin, und als dein Freund möchte ich dich von diesem Schmerz und Leiden befreien. Also schick mir all dein Geld und ich werde für dich die Schmerzen und Leiden ertragen. Das war doch ein netter Freund von mir. Der wollte mir wirklich unter die Arme greifen, aber ich habe dann gedacht, ich behalte doch mein Geld lieber selber. Das habe ich dann natürlich ihm nicht geschickt. Denn wer wenig Geld zur Verfügung hat, weiß wohl, dass Geld einen Beitrag zum Glücklichsein leisten kann. Nicht zum ewigen Glück. Es ist ein vergängliches Glück, aber es ist ein Glück. Wie alles im Leben hat das Geld seine Sonnen- und Schattenseiten. Geld ist sehr begehrt und kann auch sehr begierig machen. Wer mehr hat, der will oft noch mehr. Was wir oft gar nicht begreifen, ist, wenn Leute Millionenbeträge verdienen und plötzlich sieht man, dass sie noch Geld unterschlagen, dann denken wir, die haben doch genug. Aber dann sehen wir das auch bei denen, die wenig Geld haben. Die unterschlagen auch. Diese Leute haben dann nicht nur viel Geld, sondern sie sind dem Geld verfallen. Das ist das Problem. Das Geld dient ihnen nicht zu einem guten und sinnerfüllten Leben, wie wir das in diesem Bibelabschnitt gehört haben, sondern in Wirklichkeit dienen sie dem Geld. Je mehr, desto besser. Im Alten Testament steht eben in diesem Abschnitt, den wir gehört haben, wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer Reichtum liebt, will immer noch mehr. Das ist so irgendetwas ganz ein eigenartiges Prinzip, das sich mit Geld abspielt. Das hat übrigens ein schwerreicher Mann geschrieben, Salomo, einer der wohlhabendsten Könige jener Zeit. Er schrieb weiter, wer hart arbeitet, schläft gut, ob er viel oder wenig gegessen hat. Der reiche Faulenzer dagegen wälzt sich schlaflos im Bett, weil ihn der Magen drückt. Dass viel Geld Menschen negativ verändern kann, ist allgemein bekannt. Ein Mann, den ich persönlich kenne, hatte eine große Geldsumme in Aussicht von einer Versicherung. Er war schwer verunfallt und die Versicherung hat ihm einen Riesenbetrag in Aussicht gestellt. Ich hatte mit ihm dann so einige Kontakte, haben einiges gesprochen und dann sagt er mir plötzlich, ja, seine Frau fände, er sei so knauserig geworden. Jetzt, wo sie eigentlich viel Geld in Aussicht hätten, dann sei er so viel weniger großzügig und freigebig als zur Zeit, als sie noch gar nicht so viel Geld hatten. Und er hat sich gar nicht gewehrt, er hat gesagt, eigentlich hat sie recht. Etwas ganz Eigenartiges. Plötzlich hat jemand viel Geld und plötzlich wird er geiziger. Es ist nicht bei allen Menschen, aber es ist interessant, dass das oft geschieht. Geld kann Menschen tatsächlich verändern. In einer Zeitschrift las ich einen interessanten Satz, Geld verdirbt nicht den Charakter, es entlarvt ihn. Das klingt zwar sehr clever, es kann vielleicht auch sein, aber ich glaube eher, dass unser Charakter keine feste, unabänderliche Größe ist. Ich denke, dass Geld auch unseren Charakter verändern kann. Denn Charakter ist nicht etwas Statisches, das wir haben oder nicht haben. Charakter ist etwas, und das ist sehr hoffnungsvoll für charakterlose Menschen, sagt man, es gibt Menschen, die charakterlos sind. Wenn man charakterlos ist, ist man nicht hoffnungslos, weil Charakter kann man bilden. Das ist nicht etwas, das man hat oder nicht hat. Entweder entwickelt man seinen Charakter oder man entwickelt ihn nicht. Im Alten Testament finden wir ein Gebet von einem Menschen, der sich seiner eigenen Schwächen bewusst war und der wusste, dass äußere Einflüsse des Lebens negative Auswirkungen auf ihn persönlich, auf seinen Charakter, auf sein Verhalten haben kann. Und deshalb formuliert er in einem Gebet, lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf. Also was ich habe, soll so sein, dass ich ein Leben führen kann, das sinnvoll und segensreich ist. Und einer, der das so lebte, der sich dessen bewusst war, wie wichtig das sein kann, war Rabbi Jechiel Michal, hieß er. Er lebte in bitterer Armut, aber er war stets voller Freude. Und eines Tages wurde er gefragt, Rabbi, wie kannst du Tag für Tag beten, gesegnet seist du, der alles sieht, was ich brauche, wo du doch nichts von dem hast, was ein Mensch braucht. Und der Rabbi sagte ihm dann, offensichtlich ist es die Armut, die ich brauche. Und an der hat es mir ja all die Jahre nie gemangelt. Er war sich bewusst, offenbar brauchte er das, weil es ihm nicht darum ging, möglichst reich zu werden im Leben, sondern möglichst gutes Leben zu führen. Also, der Haussegen im Haus Hablützel hing ziemlich schief. Übrigens nichts Ungewöhnliches, denn in vielen Familien gibt es Streitereien über das liebe Geld. Das ist einer der hauptsächlichsten Streitpunkte in den Familien. Und unter den Ehepaaren. Und oft ist es das Geld, das Familien über Jahre hinaus auseinanderbringt. Geschwister, die nicht mehr miteinander verkehren, nur noch über Anwälte, weil sie über die Erbschaft sich zerstritten hatten. Und auch aus der Singlearbeit weiß ich, dass auch Single, wo man immer denkt, die haben ja genug, weil die nur für sich selber sorgen müssen, auch da haben sie zu kämpfen und stehen oft auf Kriegsfuß mit ihrem Geld. Geld kann unser Leben sehr kompliziert machen und negativ beeinflussen. Ich werde euch jetzt einfach 4 Tipps weitergeben, die vielleicht dem einen oder anderen helfen können. Ganz praktische Tipps. Ich will zum Vorhinein schon sagen, die einen sind etwas länger, die anderen sind etwas kürzer. Also wenn dann einer ist und denkt, wenn der Punkt jetzt schon so lang geht, dann werden wir ja nie fertig. Keine Angst, der letzte Punkt ist zum Beispiel ein ganz kurzer Punkt. Zwischendrin kommt mal ein längerer. Und der erste ist auch ein kurzer, dass ihr eine Ahnung habt, wie kurz ein kurzer sein kann. Also, erster Punkt. Erster Tipp, lebe verhältnismäßig. Eigentlich ein banaler Tipp, zugegeben. Doch die Verschuldung in unserem Volk ist leider nicht nur sehr hoch bei Privaten, sondern auch in politischen Gemeinden, Kantonen und vom Bund. Weiß jemand, wie hoch die Verschuldung der Gemeinden, der Kantone und des Bundes ist? Im Jahr 2007? Wer, Schätzfrage? Vielleicht weiß es jemand, da muss man es nicht schätzen. Wie hoch verschuldet ist die Schweiz, die Gemeinden und die Kantone? Niemand darf da in den Laptop reingucken, weil da steht es schon. Schätzung? 50 Millionen? 100 Millionen? 1 Milliarde? 18 Milliarden? 300 Milliarden? 1000 Milliarden? Es wird immer besser. Es wird doch immer besser. Also, es ist schon ganz nahe dran, die vorletzte. Es sind, sage und schreibe, 234 Milliarden. Man muss gerade überlegen, wie man die Zahl lesen soll. So hoch sind wir verschuldet. Und jetzt gucken wir mal noch einmal eine Zahl an. Was denkt ihr, was das für eine Zahl ist? Was für eine Zahl könnte das sein? Wer gut rechnen kann, findet schnell raus. Das ist die Zahl, wenn man die ganze Schuld mit 3% verzinsen muss. Ist das der jährliche Zins, der bezahlt werden muss? Ich weiß jetzt nicht, wie hoch das Steuereinkommen ist in der Schweiz, aber das sind 7 Milliarden Zinsen, die man bezahlen muss. Ich weiß nicht, wie Bund und die Städte diesen Betrag versteuern, aber 3% ist nicht unrealistisch. Und jetzt noch die letzte Frage. Was denkt ihr, ist die Verschuldung der Konsumkredit? Also das ist die private Verschuldung ohne Hypotheken. Nur Konsumkredite, wo man einen Kredit aufnimmt, um ein Auto zu kaufen, um eine Stereoanlage zu kaufen, um eine Möbeleinrichtung zu kaufen. Wie hoch denkt ihr, dass das ist, die Privatverschuldung im Jahr 2006, Ende 2006? Eine halbe Milliarde oder was? Also, man muss sich vorstellen, 1 Milliarde sind doch 1000 Millionen, oder? Das kann man vorstellen. Das ist gigantisch. Also ich sag's euch, wagt sich niemand zu raten, weil ihr Angst habt, ihr seid dann falsch. Dann kannst du mal klicken. Privatverschuldungen ohne die Hypothekar-Dings, die sind ja abgedeckt im Idealfall mit Liegenschaften, sind auch 6, fast 7 Milliarden. Wir sehen, es ist durchaus ein aktuelles Thema, ob wir über unsere Verhältnisse leben oder nicht. Unsere Wirtschaft funktioniert auf dem Prinzip, dass das Geld im Umlauf sein muss. Deshalb ist die Werbung so wichtig, die in uns Wünsche weckt, die wir vorher gar nicht hatten. die unser Begehren weckt, dass wir etwas wollen, was wir vorher gar noch nicht wussten, dass wir es brauchen. Wir sollen kaufen, damit die Wirtschaft floriert. Und wenn die Wirtschaft floriert, profitieren wir alle. Es gibt dann genügend Arbeitsplätze und wir bekommen alle unseren Lohn und die Senioren ihre Renten. Dass es gleich auch gesagt ist, es ist nicht sinnvoll, wenn wir unser Geld nicht ausgeben. Wir sollen unser Geld in unser System auch investieren, wir leben alle davon. Das ist so für mich manchmal wie so ein Stammtisch, so oberflächliches Stammtischgerede, wenn man sagt, ich kaufe gar nichts. Von wo denkt ihr dann, habt ihr euer Geld? Ihr habt euer Geld, weil es rollt. Weil da einer ist, der etwas produziert und der andere kauft es ab, dann hat er Arbeitsplätze, der bekommt seinen Lohn, der hat Geld, der kann wieder etwas kaufen. Das funktioniert so bei uns. Und wenn wir alle sparen und sagen, wir kaufen nichts mehr, dann kollabiert unser ganzes System. Dann haben wir keine Arbeitsstellen mehr, dann muss die Arbeitslosenkasse bezahlen, aber die hat dann auch kein Geld mehr, weil wir ja zu wenig Arbeit haben und so weiter. Wir sind in diesem System wie irgendwie gefangen. Und unser System verleitet uns dazu, unkontrolliert Geld auszugeben. Das ist natürlich schlecht. Das muss ich noch haben und jenes brauche ich unbedingt. Viele können der Verlockung nicht widerstehen und landen in der Schuldenfalle. Übrigens, wenn ich so auch manchmal höre, wenn viel gebaut wird, dann sagen viele Leute, ja, das ist verrückt, dass da wieder gebaut wird und da wird wieder eine Straße gebaut und das viele Geld, was das kostet. Ich sage immer, super, das gibt Arbeit. Da haben Leute Arbeit, da wird investiert. Das braucht unser System, aber es ist etwas anderes. Wenn ich auf Pump lebe, dann ist die Luft bald mal raus und ich bin der Dumme. Dann stecke ich in der Schuldenfalle. Ich sollte also nur ausgeben, was ich habe. Paulus empfiehlt sogar, und das ist für unsere Zeit ganz wichtig in unserer Konsumzeit, wenn wir Nahrung haben und Kleidung, soll uns das genügen. Also er propagiert ein genügsames Leben, dass ich mit dem zufrieden bin, was ich habe. Wenn ich eine Stereoanlage zu Hause habe und die gut läuft, weshalb muss ich eine neue kaufen, wenn ich dafür Schulden machen muss? Dann warte ich doch, bis ich das Geld habe, wenn ich sie unbedingt haben muss, und dann kaufe ich sie, und dann ist übrigens ist die ich wollte, erst noch günstiger einige Jahre später, und dann gibt es erst noch bessere nachher, und dann kann ich sie mit dem Geld bezahlen. Das ist das Problem, dass wir meinen, wir müssen das sofort haben, und da hat unsere Jugend eine große Herausforderung zu bewältigen, weil sie dauernd umworben wird, immer Dinge zu kaufen, die sie sich eigentlich gar nicht wirklich leisten könnte. Kaufe jetzt, zahle später. Wir müssen lernen, dass wir nach unseren Verhältnissen leben. Und da beginnt schon die Entwirrung meiner Finanzen. Das kann schon einschneidende Maßnahmen zur Folge haben. Es kann sogar heißen, dass ich eine günstigere Wohnung suchen muss, die vielleicht sogar kleiner ist. Oder dass ich mein Auto aufgeben muss, weil ich es einfach mir nicht leisten kann, wenn ich das rechne. Oder dass ich Abonnemente abbestellen muss. Ich muss sie auch einmal über die Bücher. Da merkte ich, wir kommen einfach nicht zurecht mit dem Geld. Und dann habe ich alles durchgesehen. Dann habe ich die Tageszeitungen gekündigt und so weiter. Also Dinge gekündigt, wo die Beträge nicht riesig sind, aber immerhin wenige kleine Beträge gibt schlussendlich auch riesige. Und dann habe ich alles abbestellt. Also wir müssen lernen, nach unseren Verhältnissen zu leben. Tipp 2, das ist ein ganz kurzer Punkt, bezahle bar. Man hat festgestellt, dass ein Kunde im Schnitt doppelt so viel ausgibt, wenn er im Laden mit einer Karte bezahlt, Kreditkarte oder Ladenkarte. Deshalb sind alle so verrückt, euch Karten anzudrehen, dass sie mit der Karte bezahlt. Das hat man erforscht. Man kauft im Schnitt doppelt so viel mit der Karte, wie wenn man mit Bargeld bezahlt. Der Spareffekt kann also enorm sein, wenn ich mir angewöhne, meist bar zu bezahlen. Dann kann ich sogar einmal riskieren, dass mir das Portemonnaie geklaut wird. Mit 200 Franken habe ich immer noch mehr gespart, als wenn ich einfach unkontrolliert mit Karten bezahle. Wenn das Portemonnaie leer ist, dann ist eben nichts mehr drin, dann kann ich nichts mehr kaufen. Und zudem hat das so einen guten Nebeneffekt. Wenn mein Portemonnaie voll ist, wenn ich es da habe, jetzt habe ich gar noch viel Münze drin, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe Geld. Mit Karten habe ich nur Plastik drin, aber da habe ich richtiges Geld. Da denke ich, du hast Geld, du kannst dir etwas kaufen. Das ist auch ein schöner Effekt. Tipp 3. Verschaffe dir einen Überblick. Viele haben das Problem, dass ihnen die Übersicht über ihre Finanzen fehlt. Wenn jemand gut verdient und relativ bescheiden lebt, ist das kein Problem. Wer aber das nicht kann und wer eher knapp verdient, der muss irgendwie sehen, dass er sein Geld, dass er Überblick über sein Geld hat. Und da fängt schon mal damit an, dass man verschiedene Konten und Kässeli auf ein sinnvolles Maß bringt. Mit der Zeit kann es sein, dass man so wie eine Kontenexplosion hat. Dann hat man auf der Kantonalbank ein Konto, dann hat man noch auf der Post ein Konto und dann hat man vielleicht bei der Migrobank auch noch eins, weil das auch noch irgendwie von den Zinsen her nicht schlecht ist. Am Schluss hat man viele Konten, eigentlich wenig Geld. Und jedes Konto, das man eigentlich nicht benötigt, verschlingt Gebühren. Das sind alles so wie der Schleichstrom im Haus, so diese Standby-Dinger. So haben wir auch in unseren Finanzen so Standby-Geld. Das geht einfach weg, nutzlos. Einfach, weil wir die Dinge nicht ordnen. Viele leben nach dem Eintopfprinzip. Da kommt der Lohn auf ein Konto und dann nimmt man das, was man benötigt, heraus. Und hier häuft sich das Geld an. Und wenn mein Lohn immer in dieses Salärkonto kommt und jeden Monat, dann kann das sein, dass ich plötzlich 20.000 Franken auf diesem Konto habe oder 30.000, das ist natürlich wunderbar. Und dann denke ich, jetzt muss ich unbedingt ein Auto haben. Dann überlege ich, wie viel kann ich für mein Auto ausgeben? Dann gucke ich schnell auf meinem Konto nach. Ah, 30.000 sind drauf. Da kann ich gut 18.000 investieren für mein Auto. Dann kaufe ich das Auto, freue mich riesig, fahre heim, leere meinen Briefkasten. Was ist drin? Steuerrechnung. 8.000. Oh mein Gott, das habe ich vergessen, dass die Steuerrechnung noch kommt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht so viel für das Auto ausgegeben. Das ist das Problem. Wir können nicht, also ich kann das nicht. Ich kann nicht dauernd wissen, präsent haben, wenn ich irgendetwas kaufe, was noch an Rechnungen kommt. Wenn mich jemand fragt, wie hoch ist die Rechnung für die Krankenkasse, ich kann das nicht aus dem FF sagen. Ich habe so viele Zahlen und Sachen, dass ich nicht einfach sagen kann, ja genau, das kommt noch und das kommt noch, deshalb muss ich das auf der Seite haben. Das heißt, wir vergessen, was kommt an Rechnungen, die halt nicht monatlich kommen, sondern vielleicht einmal im Jahr. Krankenkasse, Musikschule für die Kinder. Und wer diese Rechnung nicht ständig präsent haben kann, der ist sehr schnell und überraschend verschuldet, selbst wenn er das nicht wollte. Also, ich muss mich hinsetzen und die Fixkosten einmal notieren. Gehen wir mal davon aus, es ist ein Lohn von 5.000, ich habe einfach etwas runde Zahlen gemacht, das ist einfacher. 5.000 Einnahmen. Jetzt muss ich mal sehen, die Miete ist auch fix und da kann ich nichts ändern, außer ich ziehe um. 1.450, Strom kann man auch nicht viel ändern. Gut, da kann man etwas Geräte abhängen und so, kann man den Rahmen halt selber schlagen, dann schon mit der Maschine und so. Aber das macht den Braten auch nicht feiss. Dann das Essen, da kann man natürlich sparen. Und Gaben, wenn jemand Gaben weitergibt, das sind dann 2.380 Franken, die gehen einfach mal weg. Da kann ich an diesem Betrag kann ich nicht viel machen. Und dann gibt es noch die sporadischen Kosten. Und das sind ja die gemeinen Kosten. Das ist die Krankenkasse. Und das liess ich dann auf. Ich rechne dann aus, was bezahle ich für die Krankenkasse im Jahr? 3.600. Ich teile das durch 12. Das macht 300 im Monat. Steuern teile ich auch durch 12. 5.000. Versicherungen. Also nicht, dass mich jetzt jemand behaftet bei den Zahlen, ob das alles stimmt, das geht mir nur ums Prinzip. Versicherungen, 1.900 auch durch 12, Abonnemente auch durch 12, Auto, mal einen Betrag ohne große Reparatur, dann eine Regenbogenkarte, die man auch einmal kauft. Das sind doch, wenn man das zusammenzählt, hier vorne rechte Beträge, das macht im Monat 1130 Franken, die ich nicht diesen Monat ausgebe, sondern wo irgendwann im Jahr diese Rechnung anfällt. Gehen wir weiter. Dann überlege ich noch, was ich sparen will. Dann vielleicht für Ferien etwas zurücklegen, Anschaffungen. Und dann noch etwas sparen für irgendetwas, was ich mir dann vielleicht mal leisten möchte. Das sind nochmals 650 Franken, jetzt können wir weiterschalten. Also das sind Rückstellungen pro Monat von 1780 Franken. Wenn ich das ein Jahr lang stehen lasse, dann sind das über 16.000 Franken, um die 16.000 Franken, die dann stehen bleiben. Gehen wir weiter. Also, wir haben hier dann, wenn wir das alles eingerechnet haben, mit den Rückstellungen bleibt uns schlussendlich noch ein Betrag von 600 Franken, den wir nicht zugeteilt haben. Da kann man dann machen, was man will mit dem Kaffee trinken oder weiß ich was. Diese Rückstellungen muss man jetzt vom Konto wegnehmen. Darum geht es mir eigentlich, dieses einfache Prinzip. Wir haben hier diese zwei Kübel, kannst schalten. Also, hier diese Körbchen mal, das ist das Prinzip, man legt das Geld wie in Körbchen, dass das dann, wenn die Rechnung kommt, zur Verfügung steht. Das ist wichtig. Dass das Geld bereit ist, dass ich nie denken muss, oh, wenn die Steuern kommen, habe ich das Geld nicht, sondern dass ich weiß, doch, ich habe das Geld, ich habe es auf die Seite getan. Und das mit den Körbchen ist natürlich ein bisschen umständlich, deshalb mache ich das folgendermaßen. Ich habe hier das Salärkonto, und hier ein Sparkonto. Und jetzt kommt der Lohn, kommt bei mir immer ins Salärkonto rein. Und dann gehen per Dauerauftrag all diese Fixkosten weg. Die Miete, einfach was man per Dauerauftrag bezahlen kann, was jeden Monat eh weg muss. Das geht sofort weg vom Konto. Die Gaben gehen sofort weg vom Konto. Und dann geht automatisch, da habe ich auch einen Dauerauftrag, dieser Betrag der Rückstellung in das Sparkonto. Und nun habe ich den Effekt, dass ich auf diesem Salärkonto eigentlich das Geld habe, das mir zur Verfügung steht. Und wenn ich irgendwas kaufe, dann sehe ich, aha, da habe ich jetzt 6.000 Franken drauf und mit denen kann ich jetzt vielleicht was machen. Und das andere muss ich mir keine Gedanken machen, dass mir dann das fehlt. Weil das ja auf dem anderen Konto ist. Und dann führe ich natürlich Buch, kannst du das mal zeigen. Ich schreibe dann das so auf Zetteln ein, dass ich dann weiß, so ganz einfach, ich mache das halt im Computer, aber das kann man auch von Hand machen, das teile ich dann das Sparkonto auf und wenn ich diese Beträge zusammenzähle, sieht das, habe ich dann den Gesamtbetrag. Sehen wir das mal noch auf einem Blatt, wie das aussehen könnte. Ich mache das ganz schnell, wer dann sich genauer interessiert, kann mich fragen und können wir mal zusammen einen Kaffee trinken. Hier habe ich diesen Übertrag, wir sehen Januar, Februar, März, April, ist halt jetzt im Jahr 2002, aber ist egal. Das sind immer diese 300 Franken, die regelmäßig drauf auf dieses Konto kommen, als Rückstellung. Und hier ist die Prämienzahlung des Quartals. Und die kann ich dann eintragen und dann weiß ich wieder, jetzt haben wir da sind wir wieder auf Null, aber ich weiß, das Geld, das kommt dann fortlaufend auf dieses Konto. Können wir nochmal schalten? Genau. Also das hilft mir, den Überblick zu behalten und irgendwo sicher zu sein, dass ich genug Geld zur Verfügung habe. Und das gibt eine enorme Entwirrung. Und viele, viele, die in Geldnöte kommen, die kommen deshalb in Geldnöte, genau weil das passiert, dass sie meinen, sie hätten mehr, als sie in Wirklichkeit haben. Dann kommt die Steuerrechnung und sagt, oh, jetzt habe ich Steuern bekommen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich die bezahlen soll. Habe ich gar nicht gedacht. Und eine Zahnarztrechnung und so weiter. Tipp 4, notiere, was du ausgibst. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Seit Jahren schreibe ich mir auf, wofür ich mein Geld ausgebe. Vielleicht haben mich schon einige beobachtet, wenn wir unterwegs sind. Dann nehme ich mein Portemonnaie und dann habe ich so ein Zettelchen und dann schreibe ich schnell auf, wenn ich den Kassenzettel nicht bekomme, was ich ausgegeben habe. Und dann zähle ich das zusammen und trage das bei mir zu Hause ein. Und das macht meine ganze Familie. Meine Frau steckt die Einkaufszettel in einen Behälter. Meine Kinder schreiben auf, wenn sie was für die Schule haben. Ich nehme dann den Zettel und ich trage dann das in unsere Buchhaltung ein. Viele Streitereien in Familien stehen nämlich daraus, dass der Mann die Frau beschuldigt am Ende des Jahres. Sie hätte zu viel Geld für den Haushalt und für Kleider gebraucht. Und die Frau wirft dem Mann vor, er hätte zu oft auswärts gegessen und zu viel Geld für sein Hobby investiert. Da gibt es unsägliche Streitereien. Weil niemand mehr irgendwie die Übersicht hat, was ist eigentlich in dem Jahr finanziell gelaufen. Und ich habe oft schon am Ende des Jahres gedacht, wo ist das viele Geld hingegangen, das ich verdient habe. Und dann habe ich nachgesehen, warum haben wir so viel Geld gebraucht und ich habe das nicht mehr gewusst. Und dann habe ich oft festgestellt, dass wir eine teure Zahnarztbehandlung hatten oder dass wir im Auto eine riesige Reparatur hatten, die ich schon lange vergessen hatte. Aber weil ich es aufgeschrieben habe, kam mir das in den Sinn, das war dieses Jahr, da mussten wir 4.000 Franken fürs Auto ausgeben oder 6.000 Franken für eine Zahnbehandlung. Und dann ist mir sofort klar, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und einmal habe ich sogar noch festgestellt, bei den Beträgen kann man nichts machen. Aber einmal habe ich festgestellt, ich unterscheide noch, wir gehen nicht allzu viel auswärts essen, aber ich unterscheide bei dem, was ich aufschreibe, was wir für Essen brauchen, das wir kaufen und verkochen. Und wenn wir auswärts essen, das unterscheide ich. Und in einem Jahr habe ich festgestellt, dass wir zu viel gebraucht haben, weil wir auswärts gegessen haben. Auch einige Male McDonald's zählen sich im Jahr. Und dann habe ich gesehen, der Betrag ist einfach viel zu hoch, das geht nicht. Und dann haben wir im nächsten Jahr halt weniger McDonald's gehabt, was ja auch nicht schadet. Ich meine, auch für die Gesundheit nicht schlecht. Aber so kann man das ein bisschen steuern und kann irgendwo sehen, wo kann man einsparen, sonst weiß man das ja gar nicht. Im Internet fand ich ein hilfreiches Formular von einer Budgetberatung. Und das kann ich euch empfehlen, wenn ihr das mit dem Konto nicht machen wollt oder weiß ich was, macht wenigstens das, es ist ein A4-Blatt. Wer einen Computer hat, kann das runterladen, es ist eine Excel-Datei. Und diese Excel-Datei, die ist programmiert, das heißt, ich stelle hier ein Budget auf, oben den Lohn, dann stelle ich das Budget auf, wie viel das ich brauchen kann. Das muss man ja mal überlegen. Und dann, wie das pro Monat ist, und dann schreibe ich einfach auf, monateweise, für was ich was ausgegeben habe. Und dieses Formular macht Folgendes, es rechnet sofort die Differenz aus. Also wenn ich zu viel ausgegeben habe, sagt es, ist eine Differenz zum Budget minus oder eine Differenz plus. Und wenn ich das über das ganze Jahr mache, ich kann das ausdrucken und mitnehmen, dann habe ich immer den Überblick. Also wer ein Excel hat, ein Excel-Programm, ist natürlich das super. Er kann das runterladen und dann hat er auf einem A4-Blatt eine komplette Übersicht über die Finanzen. Ist doch perfekt. Und ich habe das Blatt abgedruckt, für die, die keinen Computer haben oder für die, die Adresse wollen. Hinten liegt das auf. Man kann das natürlich auch von Hand machen, nur muss man dann selber rechnen. Kommen zum Schlussgedanken. Die Krise in der Familie Hablützel führte zu fundamentalen Überlegungen. Von daher können sogar finanzielle Krisen hilfreich sein. Aber schauen wir zuerst einmal, wie es mit der Miss Teenie-Wahl gelaufen ist.
Sie hat es bis ins Finale geschafft.
Dann war leider Schluss gewesen. Sie hat nur den zweiten Platz bekommen.
Seit einer Stunde fühlt sie ununterbrochen.
Wir haben ihr versucht zu erklären, dass es im Leben noch etwas viel Wichtigeres gibt als eine verlorene Miss Teenie-Wahl.
Aber das sieht sie im Moment leider ein bisschen anders.
Du sag mal, was ist denn für uns im Leben so viel wichtiger? Also ich meine, in unserem Leben?
Ja, also jetzt, wo du fragst, ich weiss auch nicht gerade. Also ich müsste zuerst mal ein bisschen darüber nachdenken.
Ja, das müssen wir wirklich machen. Weil wenn wir erst mal wissen, was in unserem Leben wirklich wichtig ist, dann...
Was denn?
Ja, dann können wir Aktien davon kaufen und die investieren und reich werden.
Oh Mann, du bist unverbesserlich.
Aber was ist denn wichtiger? Manchmal denke ich, gibt es so Sachen, die wir so einfach so dahin sagen. Und alle finden, ja, das stimmt. Es gibt Wichtigeres. Aber was ist denn wichtiger? Haben Sie sich das schon mal überlegt, was wichtiger als Geld ist in Ihrem Leben? Wichtiger als der Erfolg im Beruf? Wichtiger als der Gewinn bei einer Teenie-Wahl oder Mr. Schweiz oder Universum oder weiß ich, was man alles werden kann. Was ist denn wichtiger? Und der Herr Ablützel, Sie haben ganz recht. Wenn man das entdeckt hat, was wichtiger ist, dann sollte man wirklich davon Aktien kaufen, wenn man das kann. Jesus sagte nämlich sogar mal etwas ganz Ähnliches. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Macht das nicht. Das hat keine Zukunft. Sammelt euch stattdessen Reichtümer, von mir aus Aktien im Himmel, Himmelsaktien, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen, kein Kurssturz dort passiert. Und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Es gibt Aktien, die wir nicht an der Börse erwerben, Reichtümer, die wir anlegen können im Himmel. Jesus spricht hier von einem Reichtum, der nicht vergänglich ist, unvergänglich, für den es sich zu leben lohnt. Also Herr Ablützel, wo auch immer Sie jetzt sitzen, hier sollten Sie Aktien kaufen. Jesus hat die Aktie, die wir brauchen. Wenn wir unsere Finanzen geordnet haben und nicht mehr für das Geld leben, dann werden wir frei für die wichtigen Dinge des Lebens. Da muss ich nicht nur immer studieren, wann bezahle ich die nächste Rechnung, habe ich dann genügend Geld? Oder wenn ich viel Geld habe, wo verstecke ich mein Geld, dass mir niemand noch irgendetwas nimmt? Wenn ich das Geld geordnet habe, bin ich frei, mich den wichtigen Dingen dieses Lebens zuzuwenden. Dann kann ich auch das, was ich habe, sei es viel oder wenig, in richtigen Art und Weise genießen, wie wir das im Buch der Prediger hörten am Anfang. Es gibt wichtigere Dinge, Dinge, die über unseren Tod hinaus von größter Bedeutung sind. Und darüber werden wir am nächsten Sonntagsdate mehr hören, über die Frage nach dem Ziel, nach den wichtigen Werten des Lebens. Aber wenn wir ein Durcheinander haben in unseren Finanzen und das Geld unser Denken beherrscht, dann haben wir oft den Kopf nicht frei für das, auf was es wirklich ankommt. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, wir sind in diese Welt hineingestellt, die du auch erschaffen hast, in der wir leben, in der wir arbeiten, in der wir uns mit Geld und Gütern herumschlagen müssen und dürfen. Und Wir stehen in der Gefahr, dass uns das auffrisst, uns den Blick verstellt für das, was wirklich Bedeutung hat, für das, was wirklich wichtiger ist. Und wir sagen das manchmal so leicht dahin, es gibt Wichtigeres und wir wissen eigentlich gar nicht was. Aber du weißt es, was wichtiger ist. Nämlich, wenn wir Schätze im Himmel sammeln. Und schenke, dass wir das entdecken im Lesen in der Bibel, im Gespräch mit dir, dass du in uns eine Sehnsucht wächst, wenn wir diesen Reichtum noch nicht gefunden haben, dass wir ihn entdecken können. Ein Reichtum, der über das Leben auf dieser Erde Bedeutung hat. Danke, dass du, Herr Jesus, in diese Welt gekommen bist und uns die Augen geöffnet hast für das, was viel besser und viel wichtiger ist. Amen.